Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IFZ Talking Finance, dem Podcast für Finanzfachleute, präsentiert vom IFZ der Hochschule Luzern. Ich bin Thomas Birrer und heute haben wir ein Thema mitgebracht, das zunehmend in den Fokus von Treasurer, CFOs und Finanzverantwortlichen rückt: Supply Chain Finance und die Optimierung von Working Capital. Und zwar ganz konkret, praxisnah und mit einem Blick auf das, was moderne Technologie heute schon möglich macht. Wer sich in der Finanzwelt mit Liquiditätssteuerung, Zahlungszielen oder der Frage beschäftigt, wie man Lieferketten nicht nur effizienter, sondern auch finanzwirtschaftlich klüger gestalten kann, der ist heute genau richtig. Mein Gast ist Matthias Ime, Executive Director Sales bei CFLOX. CFLOX ist ein Hamburger Fintech und zertifiziertes Zahlungsinstitut, das sich auf die ganzheitliche Optimierung von Zahlungszielen und Lieferkettenfinanzierung spezialisiert hat. Matthias Ime bringt langjährige Erfahrung im Bereich Financial Technology und Working Capital mit. Nach einer Laufbahn beim Finanzsoftwareanbieter Serala, wo er zuletzt als Director Sales tätig war, wechselte er zu Coupa, einem der führenden Anbieter für Business Spend Management. Und dort hat er den Vertrieb im Mid-Market-Segment für EMEA Central verantwortet. Seit Mitte 2025 ist er nun bei CFLOX und führt dort das Sales-Team für Mittelstand und Großunternehmen mit Fokus auf den Dachraum und Nord- und Osteuropa. Zu CFLOX. CFLOX selbst ist seit 2013 aktiv, verfügt über eine Zahlungsinstitutslizenz der Deutschen Finanzaufsicht und hat sich mittlerweile als führende Plattform für dynamische Zahlungszieloptimierung im Markt etabliert. Also aktuell haben sie rund 180 aktive Programme und ein Transaktionsvolumen von mehr als 15 Milliarden Euro in den vergangenen 12 Monaten. Also die Plattform verbindet Zahlungsverkehr, Finanzierung und Working Capital in einer einzigen Lösung und das, wie wir gleich hören werden, ohne komplexe IT-Integration. Also was erwartet Sie euch heute? Wir werden gemeinsam das Geschäftsmodell von CFLOX anschauen, durchleuchten auch die Positionierung im Markt gegenüber Banken und klassischen Supply Chain Finance Anbietern und ich stelle danach die Frage, wo der größte Mehrwert für KMU und Großunternehmen liegt. Insofern sprechen wir auch über Technologie, Daten, ERP-Integration und Automatisierung und nicht zuletzt über die Investorenseite. Dann folgt noch ein Blick auf aktuelle Working Capital Trends und auf die Wachstumsstrategie. Und ganz am Schluss blicken wir noch etwas in die Zukunft. Wie sieht dann die nächste Generation von Supply Chain Finance aus? Stichworte Embedded Finance, KI und Plattformökonomie. So, das war jetzt eine lange Einführung. Matthias, herzlich willkommen bei IFZ Talking Finance. Schön, dass du heute dabei bist in der Schweiz und ich hoffe, du hattest eine angenehme Reise von Hamburg nach Luzern.
Ja, Thomas, ganz herzlichen Dank für die einleitenden Worte und für die Einladung nach Luzern. Die Reise in die Schweiz ist für mich ja immer spannend. Ich komme aus Hamburg. Von daher bieten sich immer gerade die Zugfahrten auf den letzten Metern, wo ich mir die Berge und die Seen bei euch angucken kann. Und ja, ich freue mich, heute hier zu sein.
Herzlich willkommen. Und ich starte gleich mit dem ersten Gesprächspunkt, den wir haben. Gerne zum Geschäftsmodell von CFLOX. Matthias, wir starten mit dem Fundament. Also wenn du jetzt CFLOX jemandem erklärst, der noch nie etwas von Supply Chain Finance gehört hat, wie funktioniert eure Plattform konkret und was passiert im Hintergrund, wenn ein Unternehmen eine Zahlung über euch abwickelt?
Also du hast das ja im Grunde am Anfang schon gesagt, wir sind ein Payment Service Provider, sind von der deutschen BaFin reguliert und unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen, ihr Working Capital zu optimieren und Liquidität flexibel zur Verfügung zu stellen. Es funktioniert ganz einfach. Unsere Kunden öffnen ein neues Bankkonto, wird auch im Namen des Unternehmens geführt. Dann wird der entsprechende Zahllauf auf dieses Bankkonto gestellt, frei und flexibel. Das Unternehmen entscheidet selbst, welche Zahlungen darüber laufen sollen, welche Rechnungen darüber bezahlt werden sollen. Damit sind sie völlig flexibel in der Höhe der Beträge und auch in der Anzahl der Rechnungen, die beglichen werden, auch unabhängig von Lieferanten. Das ist bei uns immer ganz wichtig. Und wir würden dann für die Refinanzierung sorgen, die uns ein Refinanzierungspartner übernimmt, führen dann die entsprechende Zahlung aus, sodass die Lieferanten ganz neu bezahlt werden. Unsere Kunden bekommen ein neues Zahlungsziel von uns. In der Regel sind das 60 bis 90 Tage oder höher, je nach Geschäftsmodell. Und ja, darüber können wir Working Capital freisetzen und eine Liquidität on demand zur Verfügung stellen. Ja, das Besondere dabei ist, dass wir den Verschuldungsgrad der Unternehmen nicht erhöhen, weil es bei uns eine operative Verbindlichkeit ist. Und wichtig, das Konto wird immer im Namen des Kunden geführt. Die Refinanzierung erfolgt im Hintergrund und unsere Kunden bezahlen ihre Lieferanten ganz normal, wie in der Vergangenheit auch. Wichtig ist, wir haben kein komplexes IT-Projekt dahinter. Wir haben keine großen Aufwände für IT-Projekte. Die Lieferanten werden nicht mit eingebunden, müssen nicht ongeboardet werden. Und so habe ich eine sehr einfache, flexible Lösung, die es den Unternehmen erlaubt, längere Zahlungsziele zu bekommen.
Wie du gesagt hast, 60 bis 90 Tage, wo man zusätzliche Zeit bekommt, um das dann zu bezahlen.
Ganz genau so ist das. Ne? Also in der Regel sind 60 Tage. Es gibt auch Geschäftsmodelle. Je nachdem, was normale Zahlungsziele innerhalb der Branchen sind, können wir auch längere Zahlungsziele vergeben. In der Regel sind es 60 Tage plus und damit haben die Unternehmen die entsprechende Flexibilität, mit der sie dann arbeiten können.
Jetzt sind solche Supply Chain Finance Programme eigentlich nicht wirklich ein neues Thema, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Banken bieten seit Jahren solche Möglichkeiten an, klassische Supply Chain Finance Plattformen, das hat sich mittlerweile, würde ich behaupten, etabliert. Mhm. Es gibt länger mehr Fintechs, die hier in den Markt drängen. Wo siehst du Cflogs, wo seht ihr euch in diesem Wettbewerbsumfeld und was macht Cflogs zu einer anderen Wahl als bekannte Alternativen?
Ja. Also wir sind grundsätzlich anders vom Setup her, ne? Wenn wir uns die klassischen Anbieter anschauen. Wir sind also weder eine Bank, noch sind wir ein klassischer Supply Chain Finance Anbieter. Und wir haben auch keine Plattform in dem Sinne. Ne? Wir versuchen das sehr einfach zu lösen, wie ich es gerade beschrieben habe, über das Bankkonto, was eine wirklich sehr einfache Alternative ist. Ne? Ich brauche kein IT-Projekt. Ich habe keine Plattform, ich habe keine Lieferanten, die ongeboardet werden müssen. Häufig hat man ja in dem Bereich, gerade wenn man über die Technologieunternehmen spricht, hat man lange Projekte, die Lieferanten müssen eingebunden werden. Ich habe langlaufende IT-Projekte und der Erfolg ist dann häufig auch nicht da, wo man ihn haben möchte nach einer sehr, sehr langen Zeit. Und das können wir eben viel einfacher darstellen, indem wir eben keine IT-Einbindung haben, also eine ganz einfache IT-Einbindung haben, dass eben Konten und Banken hinterlegt werden müssen im ERP oder im Treasury-System. Wir haben aber keine großen IT-Projekte, die dort gefahren werden, sondern es ist sehr, sehr, sehr einfach. Die Lieferanten müssen nicht mal informiert werden darüber. Und damit haben wir eine sehr einfache Möglichkeit, eben dort verlängerte Zahlungsziele bereitzustellen.
Mhm. Also in einem Wort ist es die Einfachheit, die es ist, auszeichnet, wenn ich dir so zuhöre.
Ja, es ist natürlich die Einfachheit, wie man das Ganze einführt. In der Umsetzung hat es riesige Vorteile, weil wir eben den Verschuldungsgrad nicht beeinflussen. Mhm. Wir gelten mit der Lösung Cflogs Pay nicht als Kreditverbindlichkeit. Ja, das ist für einige Unternehmen sehr, sehr entscheidend, gerade wenn ich über Ratings nachdenke, was ja auch Einfluss letztlich auf die Zinsen hat, auf die Bewertung des Unternehmens. Und dadurch haben wir extreme Vorteile. Ja, und da haben wir uns im Laufe der Jahre auch einen Kundenstamm aufgebaut mit, wie du gerade sagtest, 120 Kunden mit mehr als 180 Programmen, was ja schon sehr, sehr viel ist. Wir sind Marktführer in unseren Regionen, in denen wir unterwegs sind und garantieren einen reibungslosen Ablauf der Zahlungen mit einem Team, was dahinter steht. Also neben der Automatisierung, auf die wir später noch kommen, ist da das Team ganz wichtig, was dahinter steht und vor allem auch die Refinanzierungspartner, die wir haben.
Ich habe mir noch notiert, eben Mehrwert für KMUs gegenüber Großunternehmen ist vielleicht auch ein Thema, auf das wir gerne kurz zu sprechen kommen können. Ihr adressiert eben sowohl den Mittelstand als auch Großunternehmen. Wo liegt dann der größte Impact dabei? Und ist das dieselbe Lösung für beide Segmente oder braucht ihr für KMUs mit vielleicht 50 Millionen Umsatz eher etwas grundlegend anderes als für einen Konzern mit einer Milliarde Umsatz?
Ja, also die Segmente sind schon deutlich unterschiedlich. Auch die Finanzierungsmodelle, die dahinter stehen, sind andere. Ja, deshalb kann man nicht sagen, ich habe jetzt eine Lösung für Cflogs Pay, die funktioniert für unsere Zielgruppe, mittelständische und Großunternehmen, sondern funktioniert auch für Kleinunternehmen. Das wird nicht so einfach gehen. Ne? Was wir da sehen, ist, dass die Finanzierung, die Refinanzierung eine völlig andere ist. Gerade eben auch aufgrund der Beträge, die da eine Rolle spielen, aufgrund der Risikobewertungen und so weiter. Und da beschäftigen wir uns aber gerade mit und das wird mit Sicherheit noch ein spannendes Thema bei uns werden. Aber einfach mal zu sagen, ich nehme jetzt das, was Cflogs Pay bei Großunternehmen macht, überzustülpen auf kleinere Unternehmen, das wird so ohne weiteres nicht funktionieren.
Mhm. Okay. Und natürlich braucht das eine gewisse Technologie, oder? Ich habe euch ja auch als Fintech sozusagen eingeführt. Das ist bei euch nicht einfach nur irgendein Beiwerk, sondern eigentlich ist diese Technologie, das ist ein Kernprodukt. Wie stark ist die Plattform automatisiert? Welche Rolle spielen Risikomodelle? Du hast jetzt auch bei der vorherigen Frage schon angesprochen, dass die Risiken sich unterscheiden bei größeren, kleinen Unternehmen. Und auch die Daten sind natürlich zentral bei der Entscheidungsfindung. Wie aufwendig ist diese Integration in ERP-Systeme, wenn ihr jetzt einen neuen Kunden habt? Oder du hast vorhin gesagt, sehr einfach. Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich fange mal vorne an bei der Technologie. Technologie spielt natürlich in dem, was wir tun, immer eine Rolle. Gerade für den Zahlungsverkehr, ne? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Entscheidend ist aber, dass die Technik bei uns nicht dominiert, ja, wie bei anderen Anbietern, die eben eine Plattform haben oder IT-Integrationsprojekte fahren müssen oder dergleichen. Das haben wir, wie gesagt, nicht. Und bei uns ist die Technik zwar wichtig, aber sie dominiert nicht. Das ist ein ganz wichtiger Fakt bei uns. Die Software oder Software an sich nutzen wir für die Zahlungsabwicklung. Das heißt also mit allem, was dahinter steht, die Abwicklung und die Überwachung der Zahlung, das heißt Fraud Detection oder was immer noch dahinter steht. Da haben wir einen sehr schönen Prozess bei uns kreiert. Und die Zahlungsverkehrslösung an sich spielt natürlich auch eine Rolle, über die wir die Zahlung abwickeln. Und was man dabei natürlich bedenken muss, ist, dass wir in verschiedenen Ländern ja unterwegs sind. Das heißt, verschiedene Länder heißt immer unterschiedliche Bankenanbindung, heißt unterschiedliche Formate. Die müssen wir handeln. Von daher ist natürlich Technik sehr, sehr wichtig bei uns, aber immer im Hintergrund. Ja, der Kunde selber merkt davon nichts, findet jetzt das ein Bankkonto, was dort eingerichtet wird. Und letztlich haben wir auch kein großes IT-Projekt, das hatte ich jetzt ja mehrfach angesprochen. Und was der Kunde letztlich machen muss, ist dieses Bankkonto, was dort angelegt wurde, mit dem Bankkonto und der Bank, die dann da steht, im ERP-System und auch im Treasury-System, wenn das für die Zahlung genutzt wird, bekannt zu machen. Das muss alles angelegt sein. Und dann habe ich ein zusätzliches Bankkonto, was ich genauso führe wie jedes andere auch. Und dann bin ich unternehmensseitig damit fertig. Ja, das war es dann quasi. Und was wir machen müssen, ist eben die Anbindung an die Bank, weil wir auf das Bankkonto auch Zugriff haben, um die Refinanzierung letztlich bereitstellen zu können. Und dann bin ich mit meinem sogenannten IT-Projekt eigentlich auch schon fertig. Ja, bei vielen Treasury-Abteilungen passiert das selbst, die brauchen gar keine IT dafür oder eben sehr limitierte Unterstützung aus der IT. Ja. Risikomodelle hast du angesprochen, dadurch, dass wir mit Refinanzierungspartnern zusammenarbeiten, erübrigt sich das so ein klein bisschen für uns. Ja, wir machen auch noch eine Prüfung der Kunden natürlich auf bestimmte Finanzierungsparameter, das tun wir auch, ja, auch gemeinsam mit unseren Refinanzierungspartnern. Und von daher wird dann die Seite eben auch abgedeckt. Automatisierung spielt bei uns gerade eine sehr, sehr große Rolle, eben aufgrund der hohen Anzahl an Programmen, die wir haben. Ne? 180 Programme wollen ja gefüttert werden mit Transaktionen, die dahinter stehen. Und um die müssen wir uns natürlich kümmern. Da haben wir eine sehr, sehr hohe Expertise mittlerweile aufgebaut, professionelle Routinen, Prozesse hinterlegt, die das Team dort sehr, sehr gut steuern kann. Letztlich gucken wir natürlich auch, dass wir ein Onboarding neuer Banken aufsetzen von Bankverbindungen und so weiter. Ja, das steht natürlich dahinter und letztlich versuchen wir auch die Zahlungsverkehrsprozesse zu automatisieren, soweit das Ganze geht. Aber, und das ist immer wichtig, wir automatisieren nicht nur, sondern wir haben auch ein Team dahinter stehen, das immer noch mal drauf guckt, das Ganze überwacht, sodass wir sicherstellen können, dass die Zahlungen unserer Kunden auch pünktlich und vor allem auch dahin gehen, wo sie hin sollen.
Ist ja das Ziel, dass die ihren Zweck erfüllen, genau. Und man kann nicht alles händisch machen, logischerweise, sondern eben auch, was du gesagt hast, die Referenzierung auf den entsprechenden Konten, das sind ja sehr viele, möglicherweise sehr viele Bewegungen, die man ausgleichen muss, also genau. Das muss automatisiert
werden. Genau so ist es und letztlich muss man auch gucken, wie weit sind die Refinanzierungspartner dort in der Lage auch zu automatisieren und dann ist das ein schönes Zusammenspiel zwischen den beiden Partnern und da, wie gesagt, sind wir ja, schon recht weit in der Automatisierung, aber eben mit jemandem, der immer noch mal drauf guckt.
Mhm. Du hast jetzt gerade die Finanzierungspartner angesprochen, das braucht auch die Investorenseite. Diese Forderung, jemand muss das Geld zur Verfügung stellen, die Mittel kommen nicht einfach aus dem Nichts, ihr seid ja nicht eine Zentralbank oder so, die Geld schöpft, dementsprechend steckt ist die Frage, wer steckt auf der Kapitalseite hinter diesen Programmen? Wie entwickelt sich diese Nachfrage von institutionellen Investoren? Das ist ja eigentlich eine eigene Asset-Klasse, oder? Was man da finanziert. Und vielleicht kannst du auch noch auf das aktuelle Zinsumfeld eingehen.
Ja, sehr gern. Also Refinanzierungspartner sind für uns eben die Partner, die das Geld bereitstellen, wenn wir die Programme fahren für unsere Kunden. In der Regel sind das internationale Banken, die wir dort als Partner haben, aber auch Dritte, die Refinanzierung übernehmen. Was wir da feststellen ist, wir haben ja verschiedene Regionen, die wir bedienen. Ne? Das ist am Anfang ja auch gesagt, für welchen Bereich ich verantwortlich bin. Mein Kollege, der Ralf Kessen, ist für weitere Bereiche zuständig innerhalb Europas, auch Richtung Amerika. Und was wir da sehen, ist, dass unsere Refinanzierungspartner in genau den Regionen, in denen wir auch unterwegs sind, auch in denen wir wachsen wollen, genauso ambitionierte Ziele haben wie wir auch. Das kommt uns natürlich sehr, sehr zugute, weil wir sehr eng zusammenarbeiten mit unseren Refinanzierungspartnern. Das ist eine tolle Partnerschaft, die ist für uns extrem wichtig, ist eine tragende Säule unseres Geschäftes. Und von daher ist das für uns ein ganz wichtiger Aspekt. Und da freut es uns natürlich, dass die Refinanzierungspartner gleiche Ziele haben und ähnlich ambitioniert sind wie wir auch. Also zur Zinsentwicklung, kurz auch noch ein
bisschen. Und also zuerst habe ich die Nachfrage noch angesprochen. Ich glaube, die ist, wie du sagst, man hat die gleichen Ziele, die Nachfrage ist da, noch Investitionen in diese Asset-Klasse.
Ja, also was wir in den letzten Monaten gemacht haben, im letzten Jahr, ist, dass wir uns auch neue Regionen angeguckt haben, in denen wir aktiv werden wollen oder jetzt mittlerweile auch aktiv sind. Und was wir da sehen, ist, dass der Bedarf auf Kundenseite auf jeden Fall da ist. Ja, spielt auch mit der Zinsentwicklung natürlich zusammen, da kommt jetzt gleich die Überleitung. Wir haben momentan ein Umfeld, was von steigenden Zinsen, wenn man sagen, belastet wird, ne? Und Liquidität wird teurer. Das heißt also zur Folge, dass Unternehmen ihre Liquidität vorhalten, dass sie letztlich versuchen, Zahlungsziele zu verlängern, das Working Capital zu optimieren und natürlich auch versuchen, externe Kredite zu vermeiden. Und da genau in dem Bereich laufen wir mit Cflox Pay genau rein und dadurch hat sich dann die Nachfrage auch entsprechend bei uns erhöht.
Also das Zinsumfeld oder ich sage mal steigende Zinsen, Kosten für das Working Capital, die helfen euch, die Programme.
Das kann man so zusammenfassen, kann man das sagen, immer dann, wenn Liquidität gebraucht wird, ja, und die Unternehmen eben gucken, dass sie Working Capital auch optimieren, dass sie versuchen, ihre Liquidität zu optimieren. Das hilft uns, weil wir zusätzliche Liquidität bereitstellen, das Ganze auch noch flexibel. Ne? Dann ist das ein ganz entscheidender Punkt, dass wir da massiv helfen können.
Eben, die nächste Frage wäre in Richtung Trends. Wohin geht es beim Working Capital Management? Wenn du mit Finanzverantwortlichen sprichst, mit Treasury-Abteilungen, also was beschäftigt die Unternehmen wohl am meisten aktuell? Was spürst du? Verlängern sie ihre Zahlungsziele oder geht es eher um eine Verkürzung dieser Zahlungsziele? Geht es um Visibilität, Planungssicherheit? Also was spürst du da? Und vielleicht kannst du auch noch sagen, wie sich die Liquiditätssituation in der Kundenbasis in den letzten 12 bis 18 Monaten verändert hat.
Ja. Also immer zwei Dinge. Ne? Also die Gespräche, die wir mit unseren Kunden selbst haben, was ich aber verstärkt sehe, das ist gerade so bei Veranstaltungen. Jetzt haben wir gerade das Finanzsymposium in Wiesbaden, haben wir gerade hinter uns eine für Deutschland sehr wichtige Veranstaltung. Und was sich dort zeigt, ist, dass Bereitstellung und Planung von Liquidität ein Riesenschwerpunkt ist bei den Unternehmen. Ja, das sieht man einfach, da geht es um möglichst genaues Cash-Forecasting, eine langfristige Liquiditätsvorschau, ja, wie ist meine Liquiditätsentwicklung. Und ich sag mal so, im normalen Umfeld eines Unternehmens ist das ja schon schwer genug, ne, dass ich sehen muss, wie entwickelt sich meine Liquidität, welche Cash-Ein- und Cash-Ausgänge werde ich haben. Das ist ja schon schwierig genug und wenn man sich heute mal das politische und geopolitische Umfeld anguckt, dann macht das Ganze ja nicht leichter. Ja, gerade was so in Richtung Working Capital Optimierung, Liquidity on Demand ein wichtiger Faktor ist, wenn ich mir das heute anschaue, die Konflikte in Osteuropa oder auch im Nahen Osten, haben natürlich einen riesen Einfluss auf Warenverfügbarkeit, auf Lieferketten, die ja immer sicher gehalten werden müssen, viele Unternehmen, aber natürlich auch auf Preise, die zum Teil sehr volatil sind. Ne? Wenn man allein den Ölpreis anschaut, die Schwankungen, die dahinter stehen, dann ist das natürlich ein riesen Einfluss. Ja? Nicht nur der Ölpreis an sich, sondern auch auf sämtliche Produkte, die nachher dahinter stehen. Und darauf müssen Unternehmen reagieren. Wir müssen auch gucken, wie ist die Marktsituation, wie ändern sich die Preise, was kann ich jetzt tun als Unternehmen selbst. Ja? Und die Unternehmen müssen schnell und flexibel darauf reagieren. So, was dann dazu kommt, das trifft natürlich die Schweiz als exportorientierte Nation genauso wie auch Deutschland zum Beispiel. Ich habe unkalkulierbare Risiken. Wenn ich mir die US-Steuer- und Zollpolitik angucke, ist die ja weder vorhersehbar, noch folgt die irgendeiner Logik. Das heißt, die Unternehmen wissen gar nicht, was kommt eigentlich jetzt in Kürze auf mich zu? Was muss ich eigentlich tun? Ne? Wo muss ich wie reagieren? Und letztlich hat das immer auch Auswirkungen auf die Lieferketten. Ja? Und ich muss dann eben überlegen als Unternehmen, was tue ich jetzt? Ne? Gehe ich über eine hohe Lagerhaltung? Ja? Wie schnell kann ich jetzt eigentlich entscheiden? Wo habe ich mein Cash, dass ich jetzt schnell reagieren kann, wenn Preise sich entsprechend entwickeln. Wenn ich Verfügbarkeiten von Artikeln und Rohstoffen anschaue, ja, auch da muss ich wieder flexibel reagieren können. Und dann habe ich, wenn ich eine hohe Lagerhaltung habe, vielleicht auch durch die Lieferketten, die dort behindert sind, habe ich einen längeren Cash-Conversion-Cycle. Ja, und letztlich möchte ich meine Lieferantenbasis festigen, damit ich eben sicherstellen kann, dass meine Lieferkette vielleicht auch mal nicht unterbrochen wird, dass ich Ausweichlieferanten habe, die ich dazu nehmen kann. Und letztlich geht es um die Stabilität der Kapitalbasis. Und wenn wir uns das anschauen, dann sind wir genau wieder bei Working Capital Optimierung und bei der Flexibilität in der Liquiditätsbereitstellung. Und das kommt uns da sehr zugute, aber das ist letztlich ein Punkt, den Unternehmen momentan versuchen müssen, irgendwie zu lösen. Ja, und das ja, geht sehr, sehr gut mit unseren Lösungen.
Also die Flexibilität hilft eben, sich mit diesem teilweise unberechenbaren Umfeld sich zu arrangieren, dass man flexibel bleiben kann und dass die Lieferkette funktioniert und auch die Lagerhaltung nicht allzu hoch angesetzt werden muss. Oder?
Genau, das ist so. Wir haben es zum Beispiel beim Kaffeepreis haben wir es ja gesehen in den letzten Jahren, der extrem hoch gegangen ist. Ja, und auch da müssen Unternehmen dann eben schnell reagieren können. Verfügbarkeiten bei gewissen Rohstoffen spielen da eine Riesenrolle. Und je flexibler ich dort reagieren kann, ohne dass ich gleich in eine Kreditaufnahme gehen muss, umso schöner ist das für ein Unternehmen und umso flexibler werde ich dort. Dann hast du noch gefragt, wie sich Zahlungsziele entwickeln.
Ja, das siehst du da etwas? Gibt es da einen Trend?
Bei den Zahlungszielen eigentlich gar nicht so sehr. Die sehen wir ziemlich stabil und konservativ. Was wir aber sehen, ist, dass die Zahlungsmoral der Unternehmen nicht wirklich besser geworden ist. Ja, und das mag daran liegen, dass insgesamt die Liquiditätssituation der Unternehmen schlechter geworden ist. Ja, und wenn ich eine schlechte Zahlungsmoral habe, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die gesamte Lieferkette, weil das ja vom Endabnehmer bis zum ersten Lieferanten eigentlich geht. Und die Schweiz steht da ein bisschen besser da, was die Liquiditätssituation angeht, als andere Länder in Europa. Aber letztlich versuchen Unternehmen auch da, ihre Cash-Position zu stabilisieren und Liquidität zu sichern. Und das Working Capital gerät da schon stark unter Druck. Ja, das merken wir, das sehen wir. Und damit ist die Bereitschaft von Liquidität auch in den Unternehmen einfach ein Riesenpunkt, wie wir es ja vorher auch schon besprochen hatten. Mhm. Und die Lücke, die sich dort für die Unternehmen ergibt, die können wir eben ins Flex Pay schließen. Ja. Und so hat das Unternehmen ein längeres Zahlungsziel. Der Lieferant bekommt entweder pünktlich oder sogar frühzeitig sein Geld. Davon profitieren dann letztlich beide Seiten, weil ich da wieder meine Lieferantenpositionen stärken kann. Ich habe verlässliche Lieferanten, mit denen ich arbeiten kann. Und damit ja, ermöglichen wir den Unternehmen, das eben sehr, sehr flexibel zu reagieren.
Ja. Okay, also vielen Dank für die Erläuterung der vielen Vorteile. Eben die Einfachheit der Anbindung, das hilft den langfristigen Cashflow-Forecast zu verbessern. Du hast gesagt, es ist viel kalkulierbarer. Der Cash-Conversion-Cycle wurde auch angesprochen, der optimiert werden kann mit eurer Lösung. Mir brennt noch die Frage unter den Fingernägeln ein wenig, was dann die Kosten sind. Natürlich ist allen klar, dass die Investoren fair entschädigt werden wollen. Ihr braucht auch eine gewisse Deckung eurer Kosten. Kannst du dazu etwas sagen, was aus Unternehmenssicht Kostenkomponenten sind in diesem Setting?
Ja, also auf die Komponenten kann ich natürlich eingehen, auf die genauen Zahlen natürlich nicht, weil hier das Unternehmen unterschiedlich ist, was Ratings angeht, was Bankmargen angeht und so weiter, und auch die Volumina der Programme spielen dabei eine Rolle. Letztlich setzt sich das, was das Unternehmen an Aufwendungen hat, aus dem Zinssatz zusammen, aus der Bankmarge und aus der CFLOX-Marge, und das ist letztlich das, was auf Unternehmen dort dann zukommt.
Okay, genau, so kann man nicht exakt genau sagen. Macht ja auch Sinn, das Ausfallrisiko, jedes Unternehmens ist anders, das Rating, so haben genau, wir auch unterschiedliche Kapitalkosten, also auch hier kann man nicht generell sagen, so und so viel kostet es, aber es gibt diese drei Komponenten, die du erwähnt hast.
Genau. Ja.
Gehen wir weiter zur Skalierung und Internationalisierung. CFLOX ist aus Deutschland herausgewachsen, hat den Dachraum im Fokus. Kannst du noch etwas zur geografischen Wachstumsstrategie sagen? Welche Märkte stehen bei euch als nächstes auf der Agenda? Was gibt es für Herausforderungen, wenn man das über solche Supply Chain Finance Modelle über Landesgrenzen hinaus skalieren möchte? Was kannst du dazu sagen?
Also Fokus Deutschland, Österreich, Schweiz ist sind unsere Kernländer. Ja, das ist auch das, wo wir mit CFLOX angefangen haben. Da sind wir in einer sehr, sehr starken Marktposition. Wir sind hier deutlich Marktführer in der Region, aber letztlich verstehen wir uns als mindestens europäischer Player und haben starke Präsenzen in UK und seit 2025 in Benelux, auch in den Nordics. Und wir sehen weitere Wachstumsmärkte, die wir momentan analysieren, wo wir auch in Teilen schon aktiv sind. Und da wird das mit uns mit Sicherheit noch weitergehen. Wenn du jetzt ansprichst, was sind eigentlich Herausforderungen, wenn ich in so einen neuen Markt reingehe, ne? Dann muss man natürlich das, was andere Unternehmen auch haben, das sind kulturelle Dinge, das sind sprachliche Aspekte, die man da berücksichtigen muss. Ich muss die richtige Kundenansprache finden, die von Land zu Land unterschiedlich ist, die Mentalitäten sind anders. Und was bei uns zusätzlich eine Rolle spielt, ist natürlich die Anbindung der Refinanzierungspartner. Das hatte ich vorhin ja schon mal erwähnt. Die müssen wir technisch anbinden, um Zugang zu den Bankkonten zu bekommen. Das kann mal unterschiedlich sein, das ist eine technische Herausforderung, die wir hier haben, aber letztlich haben wir auch da starke Refinanzierungspartner, mit denen wir zusammenarbeiten, was uns das Leben dann natürlich deutlich leichter macht. Wenn man eine sehr starke Verbindung hat zum Refinanzierungspartner, ist es mal ein bisschen leichter miteinander zu reden und auch zu schauen, wie man das Ganze angebunden bekommt. Von daher sind wir da sehr zuversichtlich, dass wir das auch alles gut über die Bühne kriegen für unsere Kunden. Und ja, neue Lösungen sind bei uns auch in der Pipeline. Dazu aber dann eher später mehr.
Okay, genau.
Noch nicht zu viel verraten.
Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Dennoch frage ich nach der Zukunft, vielleicht auch etwas visionär, wenn du dir diese Supply Chain Finance in 5 bis 10 Jahren vorstellst. Welche Rolle spielen dann Embedded Finance, KI und diese viel beschworene Plattformökonomie? Wo siehst du CFLOX in diesem Bild?
Also ich glaube, da kann man, das Bild könnte man jetzt sehr, sehr weit spinnen. Wenn wir uns auf ein paar Punkte konzentrieren, dann hilft das sicherlich. Also was wir sehen, ist auf der einen Seite die flexible Nutzung von Liquidität. Ja, also auch das wird noch viel, viel stärker in den Vordergrund rücken. Es wird Finanzservices geben, wie zum Beispiel CFLOX, die beim Zahlungsverkehrsprozess dort komplett eingebettet und völlig im Hintergrund laufen. Und wenn man das noch ein bisschen weiterspinnt, dann könnte man auch darüber nachdenken, ob Finanzdienstleistungen auch komplett eingebettet werden in ERP- oder Treasury-Management-Systeme. Und da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht CFLOX mit irgendeiner Lösung, wie auch immer geartet, in Zukunft Teil eines Produktes wird, ja, was ja auch nicht schlimm wäre, sondern auch wieder eine Chance wäre. Und was wir noch sehen, ist eine Verknüpfung oder eine sehr enge Verknüpfung zwischen der Liquiditätssteuerung und den ausgehenden Zahlungen. Ja, also Harmonisierung von Cashflows ist ja so ein Schlagwort. Und da könnte es natürlich so weit gehen, dass sich die Zahlung nach der Liquiditätsplanung richtet und nicht umgekehrt. Ja, momentan ist es eher andersrum. Mhm. Und da glauben wir, dass da die Zahlungen eben sehr viel flexibler werden, je nach Anlass auch gerichtet nach der Planung, nach Liquiditätsüberschuss oder Bedarf, den das Unternehmen ermittelt. Und dann wird die Liquidität, wenn ich sie im Unternehmen benötige, eben sehr kurzfristig bereitgestellt, dass ich sehr flexibel agieren kann und reagieren kann auf die Parameter, die wir vorher schon mal besprochen hatten. Da glaube ich, das wird ein großer Wurf werden oder wird sich viel tun auf dem Gebiet. KI ist natürlich ein sehr großes Feld, was du da ansprichst. Ne?
Ja,
da kann ich mir verschiedenste Dinge vorstellen. Aber auch da kann man jetzt natürlich mal drüber nachdenken. Also wenn Treasury-Management-Anbieter schon KI-Modelle haben, um Liquidität vorauszuschauen, warum soll dann nicht auch eine KI bestimmen, wie gezahlt wird? Ja, und auch welche Finanzdienstleister ich vielleicht im Hintergrund nutzen möchte. Mhm. Ja, kann ja sein, dass man das miteinander verbindet. Ja, dass ich einfach sage, okay, wo habe ich jetzt den höchsten Mehrwert für mein Unternehmen? Welchen Finanzservice möchte ich dort mit einbetten? Welchen Nutzen sehe ich, wenn ich die eigene Liquidität nutze? Ja, nehme ich lieber einen Kredit auf? Nutze ich einen CFLOX Pay? Welche Auswirkungen hat das aufs Konto? Oder was resultiert daraus eigentlich zum Beispiel für meine Bilanz? Das ist, ne, eine KI, das letztlich darstellen kann, auch halbautomatisch, wenn man noch dem Unternehmen die Wahl lässt, was möchte ich jetzt tun? Oder auch anhand von verschiedenen Parametern selbst entscheiden kann. Ne? Was sind die Kosten? Welches Modell ist das Beste? Welche Finanzlösung nehme ich im Hintergrund? Und wenn man in Richtung Supply Chain Finance noch weiterdenkt, dann könnte man KI auch nutzen für verschiedene Berechnungs- und Risikomodelle, wo weitere Parameter einfließen. Seien es jetzt zu erwartende Rohstoffpreise, Energiepreise, Verfügbarkeit von Waren, von Rohstoffen, geopolitische Risikofaktoren, die dort eine Rolle spielen können. Aber auch letztlich Frachtraten, Lieferzeiten. Ne? Wenn ich sowas dort mit einfließen lasse und eine KI sortiert das Ganze und sagt mir, was ist jetzt der beste Weg, wie ich meine Zahlung auslösen sollte, mit welchem Finanzdienstleister im Hintergrund, dann ist man, glaube ich, in der Automatisierung schon sehr, sehr weit. Und da würde die KI dann eben das Ganze ja, einmal analysieren, aufbereiten und vielleicht sogar selbstständig Entscheidungen treffen.
Mhm. Genau, also da spricht man ja heute auch viel über Agenten oder Agentic AI, KI, die autonom handeln kann. Und das kann ich mir jetzt, so wie es du geschildert hast, sehr bildhaft vorstellen, dass man auf die Bedürfnisse des Unternehmens Rücksicht nimmt, wann habe ich welche Liquidität, mhm. wann zahle ich über welchen Kanal welche Rechnung, gewisse Optimierung, die mit verknüpft mit einem ERP oder einem TMS optimiert ausgelöst werden. Also das ist für mich ein plastisches Bild. Typischerweise braucht es dann doch noch den Human in the Loop meistens.
Ich wollte es gerade sagen, meistens ist dann doch der Finanzbereich ein bisschen konservativer, was auch gut und richtig ist.
Genau, also noch ein prüfendes Auge drauf zu halten und nicht einfach die Maschine machen lassen. Ich denke, das ist ein sehr gutes Zukunftsbild.
Ja. Schauen wir in 5 bis 10 Jahren mal drauf, wie gut die Prognose war.
Genau.
Für CVOX selber bin ich aber da sehr, sehr entspannt und sehe uns da extrem gut positioniert mit dem, was wir gerade so tun. Und die Resonanz aus unserem Kundenumfeld ist auch entsprechend gut.
Ja, genau. Also eben auch die Verknüpfung mit ERP, TMS scheint sehr gut zu funktionieren.
Ja, das muss man deutlich so sagen. Und wie gesagt, wir sehen uns immer noch als ein zusätzliches Zahlungskonto, was genutzt werden kann. Gerade wenn ich in der Liquiditätsplanung eben feststelle, dass ich irgendwo eine Überdeckung habe oder beziehungsweise eher eine Unterdeckung, dann kann CVOX Pay da sehr, sehr schnell reinspringen und dann Mehrwert im Unternehmen schaffen.
Sehr gut. Matthias, herzlichen Dank. Das war ein aufschlussreiches und vielschichtiges Gespräch. Meines Erachtens hast du jetzt wirklich einen ganz konkreten Einblick gegeben, wie moderne Supply Chain Finance funktionieren kann, wo die Plattformökonomie Fahrt aufnimmt und warum Working Capital nicht mehr nur ein Thema für den CFO, sondern, wenn wir das so betrachten, wie auch in der Zukunftsvision geschildert, ein Thema für das gesamte Unternehmen ist. Was mich auch beeindruckt, ihr zeigt, dass eben Innovation in der Finanzbranche nicht zwingend von den großen Bankhäusern kommen muss, sondern dass spezialisierte Fintechs mit klarem Fokus, regulatorischer Verankerung und technologischem Vorsprung echten Mehrwert schaffen können. Sei es für Mittelständler oder eben für große Unternehmen, da lohnt es sich, diese Entwicklung wirklich genau zu beobachten und zu prüfen, was passt für mich, kann ich davon profitieren, auch zu welchen Konditionen und das dann einsetzen. Also nochmal herzlichen Dank, Matthias, für deine Zeit. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mehr über CVOX erfahren möchtet, findet ihr viele Informationen auf der Webseite cvox.com. Wer Matthias persönlich erreichen möchte, ist auf LinkedIn aktiv. Einfach nach Matthias E-Mail suchen. Ihr findet ihn.
Ja.
Genau. Oder sonst wäre auch eine Teilnahme am Swiss Treasury Summit zu empfehlen. Dort ist CVOX ebenfalls vertreten mit verschiedenen Personen, was mich sehr freut. Ansonsten abonniert bitte IFZ Talking Finance auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform, empfehlt uns weiter und genau wie gute Working Capital-Lösungen sollten auch gute Finanzgespräche hoffentlich möglichst weit zirkulieren. Also ich freue mich dann auf die nächste Folge von IFZ Talking Finance. Bis dahin, gewaltiger Dank und auf Wiederhören.
Thomas, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Einen schönen Tag noch.